Für dieses Intro wurden 2 Rollen Klebeband verballert.
Ihr hört jetzt Frisch aufgetragen,
der Podcast von Maler TV.
Mit mir, Kira.
Und ich bin Dennis.
Ich mache jetzt so richtig Nachrichtensprecher-mäßig. Herzlich willkommen zurück zu Frisch aufgetragen. Mein Name ist Kira.
Wow.
Wenn wir schon beim Radio sind, kann man doch so richtig radiomäßig. Nein, Quatsch, war nur ein Spaß.
Wie, wir sind beim Radio?
Ja, wir sind heute bei Prilux, Prilux Radio zu Gast. Leider nicht in der Live-Station, das wäre lustig, aber im Podcast-Studio ist das hier, oder? Wir haben natürlich auch 2 Gäste von Prilux dabei, die uns heute interessante Sachen sagen werden. Könnt ihr zwar euch mal ganz kurz vorstellen?
Ja, hi, mein Name ist Felix Stelter. Ich bin Malermeister und technischer Berater bei uns im Haus und bin da mit einem Kollegen zusammen für den Fachbereich der Innenfassadenfarben zuständig und bin deswegen heute dabei und kann hoffentlich technisch Frage und Antwort stehen.
Cool. Bestimmt.
Ich bin Fabian Störkmann, ich bin Produktmanager im Bereich Marketing, Produktmanagement für den Bereich Innenfarben, Fassadenfarben, Grundierung und Spachtelmassen. Ja, mittlerweile auch schon seit 18 Jahren dabei.
Was sind dann so eure täglichen Aufgaben, wenn ihr zur Arbeit fahrt? Was macht ihr da so den ganzen Tag?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe ein ganz spannendes, umfangreiches Aufgabenfeld. Das geht von der Beratung natürlich, wie der Name schon sagt, von den Kollegen, von den Kunden, bis dahin, dass man sich mal spezielle Fälle anschaut und guckt, wie man die lösen kann, dass wir da eben Lösungen anbieten können. Auch mal, wenn was nicht so gut geklappt hat, versuchen wir da für alle eine gute Lösung zu finden. Und ansonsten sind wir natürlich auch in der Produktentwicklung, Qualitätssicherung in gewisser Weise auch mit involviert und schauen da, dass da technisch alles die guten Bahnen geht.
Ja, mein Job sieht ein kleines bisschen anders aus. Ich bin eben kein Techniker, ich bin Kaufmann. Ich arbeite in einem Dreierteam, also ich habe noch eine Kollegin und einen Kollegen und wir sind dann quasi federführend dafür verantwortlich, dass in unserem Produktbereich oder dass mit den Produkten aus unserem Produktbereich soweit alles funktioniert. Also wir sind quasi hauptverantwortlich dafür und ja, überlegen im Grunde genommen erstmal, welche Produkte wir verkaufen. Ne? Also haben da natürlich auch ein Stück weit den Wettbewerb in meinem Auge, sind auf der Suche nach Produktinnovationen. Weiterentwicklungen sind auch dafür verantwortlich, dass Umsatz, Absatz, Deckungsbeitrag etc. soweit funktioniert und begleiten quasi dann die Produkte innerhalb des Produktbereiches von der ersten Idee über die Entwicklung bis hin zur Auslistung, was im Idealfall entweder gar nicht oder sehr, sehr spät nach der Einführung erst funktioniert.
Ich finde es lustig, dass du auch ETC sagst. Ich mache das auch immer.
Echt?
Ja, das ich glaube, es gibt keine andere Person, die das auch macht. Aber
unbewusst. Aber finde ich gut. Ich finde, die Leute können es ja nicht sehen, aber sie können es vielleicht hören. Also ist es irgendwie ganz komisch, weil normalerweise ist es bei uns ja eher so semi-professionell, was den Podcast angeht. Also so manchmal schon eher professioneller, aber jetzt gerade ist es so, wir sind wirklich in einem Studio.
Mit Akustikelementen.
Mit Akustikelementen. Wir klingen bestimmt auch alle total toll.
So toll klangen wir noch nie.
Nein. Und ich bin total aufgeregt. Das habe ich noch nie gehabt.
Irgendwie ist es schon so eine andere Atmosphäre, so ein bisschen,
ja. Wir haben uns vorhin die Studios angesehen und allgemein die Räumlichkeiten des Prilux-Radios so ein bisschen unter die Lupe genommen. Und es ist schon echt, es ist super schön hier, aber auch erschreckend, wie professionell das ist.
Ja, aber eigentlich erwartet man ja auch von Prilux nichts anderes.
Richtig.
Ein bisschen schleimen.
Wir nehmen das mal als Kompliment.
Ja. Richtig.
Felix, du hast vorhin so ein bisschen was auch von Entwicklung gesagt oder ihr beide habt das eigentlich angesprochen. Und wir wissen das ja eigentlich schon, was die größte Entwicklung so war im letzten Jahr. Aber vielleicht manche Zuhörer noch nicht so. Könnt ihr da mal ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, gerne. Du sprichst wahrscheinlich von der Umstellung unseres Innensortiments auf konservierungsmittelfrei an.
Genau, Checkpoint.
Ja, in der Tat. Das war für uns auch ein ziemlich großes Ding. Boah, wo soll ich da anfangen? Ich fange mal vorne an. Also wir sind in der Entwicklung eigentlich schon 2017 quasi gestartet. Eigentlich schon, sogar schon etwas eher 2014, denn 2014 haben wir begonnen, eine konservierungsmittelfreie Indispersion zu entwickeln. Und die kam dann auch 2017 auf den Markt unter dem Namen Vitalux. Und jetzt gehe ich mal chronologisch nach vorne. Ein Jahr später, weil die Rückmeldungen durchweg positiv waren, haben wir uns dazu entschieden, ein komplettes Vollsortiment quasi um die Vitalux zu bauen. Weil man muss ja ehrlicherweise sagen, konservierungsmittelfrei, eine Type, eine Endbeschichtung macht auch nicht wirklich viel Sinn. Von daher haben wir diese Vitalux ergänzt um weitere Produkte, sprich eine Spachtelmasse, eine Grundierung, ein Gewebekleber und noch weitere Endbeschichtungen, dass wir seitdem quasi einen konservierungsmittelfreien Komplettaufbau bieten konnten. So, und was wir festgestellt haben, jetzt gehe ich nochmal deutlich weiter zurück, ich sag mal, wenn ich 50 Jahre zurückblicke, da waren ja noch Lösemittel in Farben alltäglich und seitdem hat sich natürlich die Zeit so ein bisschen geändert. Auch der Gesetzgeber hat da natürlich auch seine Vorgaben angepasst. Heutzutage ist eine Innenfarbe mit Lösemitteln nicht mehr denkbar. Die Zugabe von Konservierungsmitteln wurde immer weiter beschränkt, sodass wir uns irgendwann gesagt haben, wisst ihr was, diese Vita-Serie, wie wir sie damals auf den Markt gebracht haben, soll doch langfristig eigentlich der Standard sein. Und das war dann unser großes Projekt, was wir ja letztes Jahr, nee, jetzt muss ich überlegen, doch klar, letztes Jahr im abgeschlossen März. Haben. Richtig, 1. März kam's haben dann. Wir den Hebel umgelegt. Und ja, seitdem produzieren wir alle unsere Innenfarben ausschließlich in konservierungsmittelfreier Qualität.
Stark.
Ja, war ein großes Ding. Also, wie gesagt, ich bin auch schon ein paar Jährchen dabei.
Ja.
Ich habe nicht ansatzweise einen Projekt betreuen dürfen in dieser Größenordnung.
Mhm. Ja, das glaube ich, wir haben es vorhin schon kurz gehört, dass ja bei extrem vielen Produkten die komplette Rezeptur umgestellt werden musste. Und dass da halt viel Anpassungsarbeit angefallen ist und dass das ein riesengroßer Aufwand war, wie du gerade auch schon gesagt hast. Ja,
ja, absolut. Also nicht bei extrem vielen, sondern im Grunde genommen bei allen.
Ne? Ja.
Und wenn wir über alle Produkte sprechen, dann sprechen wir hier über 50 verschiedene Sorten.
Mhm.
Und das war schon, ja, ich will nicht sagen, eine Operation am offenen Herzen, weil wir ja jetzt keinen, also uns hat ja niemand gedrängt, ne? Wir haben das ja aus freien Stücken getan. Aber das war schon, wir sind da schon durch Hochs und Tiefs gegangen, weil das Ziel stand fest. Der Weg dahin war holprig, aber letztlich haben wir das hingekriegt.
Aber gab es da irgendwie so einen speziellen Anlass oder so eine spezielle Idee oder irgendeinen Punkt bei irgendeinem Mitarbeiter, dass ihr gesagt habt, so, wir machen das jetzt?
Nee, so speziell war das ja nicht. Man hat einfach nur den Trend auch einfach gesehen und erkannt. Und man sieht es ja auch, sage ich mal, zum Beispiel auch bei so Nachhaltigkeitszertifizierungssystemen, wo der Trend hingeht. Ne? Mhm. Wohngesundheit, generell auch bei dem Maler, bei dem Endverbraucher aber auch, gewinnt da immer weiter an Bedeutung. Und das sieht man dann eben auch bei diesen Systemen, bei Umweltzeichen, dass die dann eben da auch Wert drauf legen oder das teilweise auch einfach mittlerweile auch voraussetzen. Also ich habe mittlerweile auch bei Großbaustellen häufig schon gar nicht mehr die Möglichkeit und muss konservierungsmittelfrei arbeiten. Und da ist es ja dann auch für den Verarbeiter, aber auch dann für den Endkunden, für den Nutzer, wesentlich angenehmer, wenn er da auf das komplette Produktportfolio zurückgreifen kann. Alle Qualitätsniveaus, alle Glanzgrade zum Beispiel und sich da nicht auf ein paar Qualitäten beschränken muss.
Cool.
Was sind denn so die Vorteile von konservierungsmittelfreien Materialien?
Ja, da geht es eigentlich in die Richtung, die wir da gerade schon angesprochen haben. Ne? Also das ist zum einen vor allem die Wohngesundheit. Dann natürlich auch für den Verarbeiter ist es natürlich so, dass ich weniger Bioziden ausgesetzt bin. Das ist insbesondere eben in sensiblen Bereichen eine gute Sache. Das heißt, da wo eventuell Allergiker anzutreffen sind, die eben auf Konservierungsmittel, auf Isothiazolinone allergisch reagieren oder eben auch in sensiblen Bereichen wie zum Beispiel Kitas oder medizinischen Einrichtungen, ne, wo ich eben einfach Bereiche habe, bei denen ein bisschen mehr hingeschaut werden muss, was da so in der Raumluft unterwegs ist.
Ja, man könnte die Frage ja auch umformulieren. Man könnte sich auch fragen, welche Nachteile haben konservierungsmittelfreie Farben? Und da ist die Antwort sehr einfach, nämlich keine, weil wir einfach keine Produkteigenschaften verschlechtert haben. Also die Vorteile sind ganz divers und das war auch das große Ziel in der Entwicklung, dass wir einfach keine Nachteile hinnehmen wollen. Wir wollen, wenn dann, nur Vorteile mitnehmen und das haben wir also geschafft.
Mhm. Das hat es aber auf der anderen Seite dann auch an mancher Stelle, wie wir eben schon gesagt haben, auch schwierig gemacht, ne? Weil wir uns auch da gesagt haben, wir weichen davon nicht ab.
Ja. Ihr habt vorhin schon mal kurz angesprochen, wann das alles losging und wann ihr letztendlich dann komplett umgestellt habt. Aber könnt ihr noch mal so ein bisschen sagen, wie lange genau dieser Entwicklungsprozess war von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt? Und Hürden hast du auch kurz erwähnt. Was gab es da für Hürden?
Ja, also vom Grundsatz her war ganz klar die Maßgabe, wir wollen bei allen Produkten einen möglichen 1-zu-1-Austausch schaffen. So. Mhm. Und ich habe ja eben in der Erklärung schon kurz diese Vita-Serie in den Mund genommen. Ja. Das war natürlich schon hilfreich, dass wir 2014 begonnen haben, Vitalux zu entwickeln. Also da hatten wir schon viele Erfahrungen hinsichtlich der Rezeptur konservierungsmittelfreier Dispersionsfarben. Und diese Erfahrungen haben uns dann natürlich auch geholfen. Nichtsdestotrotz sind wir hin und wieder auch gestolpert, so ehrlich darf man sein. Ne? Also so ein 1-zu-1-Austausch mit einer komplett neuen Rezeptur hat nicht immer sofort funktioniert. Mhm. Also vielleicht zum besseren Verständnis, wir haben der Forschung und Entwicklungsabteilung diesen Auftrag gegeben, einen 1-zu-1-Austausch bei den Qualitäten hinzubekommen. So, dann sind die hingegangen und haben erstmal eine Probe entwickelt. Mhm. Diese Probe haben wir uns dann angeschaut und das war dann selten die Probe 1, die dann passte, sondern häufiger die Probe 68 von mir aus. So, und wenn diese kleine Probe gepasst hat, dann haben wir von dieser Probe einen Versuchsansatz gefahren. Ein Versuchsansatz im Sinne von, das sind dann keine 5 Kilogramm aus dem Labor, sondern das sind dann 20 Tonnen aus der Automatikproduktion. So, und wenn dieser Versuchsansatz dann auch genauso gut aussah wie die Probe, dann sind wir in eine Testcharge gegangen unter Live-Bedingungen. Und sowohl Probe wie auch Testcharge oder Versuchsansatz, das musste immer zusammenpassen, tat es aber nicht immer. Sodass wir, wenn wir schon bei der Live-Produktion waren, dass wir da häufig auch nochmal einen Schritt zurückgehen mussten und sagen, ja, nee, also unter Laborbedingungen sah das noch gut aus, aber unter den Echtbedingungen sieht das wieder ein bisschen anders aus. Da spielen dann Verfahrenstechniken rein, Rohstoffschwankungen, etc. Sodass das dann schon echt ein großer Weg war. Und wenn man sich überlegt, bei jeder Rezeptur muss ich mehrfach irgendwie 20 Tonnen Farbe produzieren, um sicher zu sein, dann kommt da schon ein bisschen was zusammen, ne?
Mhm. Wie stellt man denn im Allgemeinen, also bis auf die Labortests, die du gerade angesprochen hast, wie stellt man im Allgemeinen sicher, dass die Produkteigenschaften unverändert bleiben, gerade bei so einer Umstellung?
Läuft natürlich dann bei uns über die Anwendungstechnik vorrangig. Da laufen dann eben diverse Prüfungen ab. Also da gibt es natürlich standardisierte Prüfungen, die man so ja auch umgangssprachlich kennt, so die 13300 nach DIN EN ISO 13300. wo dann entsprechend Kriterien hinterlegt sind, Nassertriebswerte, die natürlich gehalten werden müssen, Deckkraftklassen. Und dann ist es aber so, dass wir da einen riesenlangen Prüfkatalog uns selber über die Jahre entwickelt haben, bei denen übers Deckvermögen in der Praxis und auch diverse Verarbeitungskriterien mit der Rolle, mit dem Pinsel, Ausschwimmverhalten von Pasten. Wir haben ja viel auch Farbsystemwaren, die natürlich dann auch in Kombination funktionieren müssen. Haben wir da diverse Verarbeitungsparameter, aber auch dann eben Qualitätsparameter, die dann halt gehalten werden müssen. Mhm. Wo man dann immer wieder den Vergleich einfach auch anstellt von Ausgangslagerware zu einer Probe, zu einem Versuchsansatz, zu einer Testcharge und da muss dann eben ein gleichbleibendes Niveau bei festgestellt werden. erhalten werden und das halt auch bei ja auch Rohstoffen, die ja auch oft einen natürlichen Ursprung haben, wo man dann ja auch immer wieder auch da wechselnde Parameter hat oder schwankende Parameter und da muss man dann am Ende zu einem guten Ergebnis kommen.
Mhm. Es ist ja jetzt schon fast ein Jahr her, dass ihr die Umstellung eigentlich abgeschlossen habt und das alle Produkte nur noch konservierungsmittelfrei erhältlich sind. Gibt es schon so Rückmeldungen von euren Kunden und wie fallen die aus? Also positiv, sind alle begeistert oder gibt es vielleicht auch negative Stimmen?
Wir alle kennen ja unsere Maler.
Ja, Veränderung nix gut.
Nein, ja. Never change a running system.
Ja, ja absolut. Das ist vollkommen richtig. Es gibt sehr viele positive Stimmen natürlich. Es gibt auch da darf man ehrlich sein, auch negative Stimmen, die aber relativ schnell verstummt sind. Mhm. Denn wie du schon richtig sagtest, wenn ich 20 Jahre lang jeden Morgen Nutella esse und auf einmal heißt Nutella anders, dann schmeckt das Brot auf einmal nicht mehr. Das kennen wir. Ja. Und wenn ich 20 Jahre lang die gleiche Farbe streiche und auf einmal ist da ein Sticker drauf, das ist jetzt anders, dann findet der Maler das erstmal nicht gut, weil er war ja vorher zufrieden. Mhm. Und er hat uns ja auch ehrlicherweise nicht darum gebeten, dass wir das jetzt umstellen. Mhm. So. Da kommt dann aber auch unser Vertrieb ins Spiel und auch die technische Beratung ins Spiel, da ein Stück weit Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn, und da sind wir uns sicher gewesen mit der Umstellung, qualitativ sind alle Produkte mindestens auf dem gleichen Niveau wie vorher. Das hat dann auch relativ schnell der Maler erkannt, der sich zuvor negativ geäußert hat. So, und wenn der Maler jetzt noch verstanden hat, dass er auch neue Chancen und andere Chancen mit diesen konservierungsmittelfreien Produkten hat, dann ist die Welt spätestens da, auch bei wieder. Dem wieder gut und in Ordnung. Ja, genau.
Ich kann mir vorstellen, was haben sie jetzt gemacht? Irgendwie so. Und dann, Gott sei Dank, dass sie...
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es viele wahrscheinlich gar nicht gemerkt haben. Weil, also wenn Richtig. Ich jetzt 30 Jahre lang oder 20 Jahre das gleiche Material verarbeite, da gucke ich irgendwann mal nicht mehr aufs Etikett.
Also, ja, dann kommt die Frage.
Halt wirklich gesagt. Ja. So.
Wenn dann kommt die Frage, sah das schon immer so aus? Stand das schon immer so dran? Und dann macht man einfach weiter und beschäftigt sich damit gar nicht mehr.
Ja, stimmt. War auch tatsächlich so. Also bei dem Großteil der Verarbeitenden haben wir einfach gar nichts gehört. Das ging so durch. Das ist auch gut so. Ne? Also wenn wir nichts hören, dann ist das meistens das größte Lob. Bei einigen Produkten haben wir aber was gehört, aber das war dann wirklich nur positiv, weil wir da auch einfach keinen 1:1 Austausch geschafft haben, sondern weil wir sichtbar und spürbar die Qualität verbessern konnten. Mhm. Sei es auch messbar ein besseres Deckvermögen oder eine spürbar bessere Verarbeitung. Das hat bei 3, 4, 5 Qualitäten auch ganz gut funktioniert.
Mhm. Cool.
Wie schätzt ihr im Generellen die Bedeutung von konservierungsmittelfreien Produkten für die Zukunft des Marktes ein? Für die Zukunft des Marktes ein. Entschuldigung. Ich habe bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich gesagt, dass Verhaspeln bei uns im Podcast zum guten Ton gehört.
Es ist erwünscht.
Here we are.
Ja, dann gebe ich mir manchmal Mühe.
Ein bisschen schlechter zu sprechen, genau. Das wäre nett.
Ein bisschen lockerer werden, Mensch. Nein, was soll das denn?
Wie eben schon gesagt, wird die Entwicklung beim Markt immer weiter in diese Richtung gehen. Da gehe ich fest von aus. Man merkt ja auch, dass in diesem Dschungel, nennen wir es auch manchmal, der Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme, dass es da immer weiter vorangeht und die auch da immer stringenter werden. Ein großes Beispiel, zum Beispiel DGNB, da geht es mittlerweile nicht mehr konservierungsmittelhaltig. Das ist einfach da schon nicht mehr drin und in diese Richtung tendieren viele andere eben auch. Auch der Gesetzgeber hat sich über die letzten Jahre immer weiter verschärft, auch was Konservierungsmittel angeht, dass man auch irgendwann bei Mengen angekommen ist an Konservierungsmitteln, die ein sicheres Konservieren von diesen Produkten herkömmlich auch schon sehr schwer gemacht haben. Und dann kann man auch da eigentlich eher wieder die Chance sehen, wenn ich mir dem Ganzen vorgreife und eben diesen Weg auf Konservierungsmittelfreiheit gehe und da einen guten Weg finde, kann ich da auch eben Vorteile wieder erreichen und schaffe da wieder Sicherheiten, die mir so vielleicht durch den Gesetzgeber verwehrt werden. Da geht es zum Beispiel auch in Richtung von Umweltzeichen. Man kennt das ja vielleicht, der blaue Engel, um das so ein bisschen zu vereinfachen. Das ist ein Umweltzeichen Typ 1. Und da gibt es ja von der EU auch immer neue Gesetzgebungen in Richtung Green Claims. Also was darf ich noch für Versprechungen machen auf meinem Eimer? Darf ich noch draufschreiben, er ist jetzt umweltfreundlich? Und da geht eben auch die Entwicklung auch vom Gesetzgeber dahin, dass man das nur noch machen darf, wenn man auch einen entsprechenden Nachweis hat.
Mhm.
Zum Beispiel
von so einem... Wissenschaftlich belegbar, haben wir vorhin gehört, vom Tobi.
Richtig, oder von Tobi.
Shoutout
Liebe
Tobi.
Liebe Grüße, Tobi.
Und genau da setzt man dann eben an und diese Umweltzeichen wollen dann zum Beispiel auch diese Konservierungsmittelfreiheit.
Mhm.
Ja, vielleicht ergänze ich noch, also zum einen ist es das, was Felix gerade völlig richtigerweise sagte, ist es der Gesetzgeber. Zum anderen spürt man aber auch so aus dem eigenen Tagesgeschäft, dass die Gesellschaft da auch eine ganz andere Sichtweise drauf hat auf Wohngesundheit, auch auf Nachhaltigkeit, Ökologie etc. Wenn man sich vorstellt, man steht irgendwie im Supermarkt, man will ein abgepacktes Brot kaufen von mir aus und man sieht da zwei Versionen im Regal, die kosten das gleiche, da ist das gleiche drin, gleicher Hersteller, gleiches MAD, alles identisch. Die eine Packung trägt so einen Bempel, wo drauf steht ohne Zusatz von Konservierungsstoffen und auf der anderen Packung ist das nicht. Dann greife ich automatisch zu dem Brot, wo dieser Bempel drauf steht, ohne Konservierungsstoffe. Warum, weiß ich vielleicht in dem Moment gar nicht, aber intuitiv glaube ich da meinem Körper was Besseres
zu tun. Ja, weil es sich im ersten Moment besser anfühlt.
Richtig,
ja?
Genau. Es fühlt sich einfach besser an. Und dieses Gefühl hat dann ja vielleicht auch unser Maler. Und wenn der es nicht hat, dann spätestens aber der Endkunde.
Mhm.
Ja, also wir wollen da auch ein Stück weit Sicherheit geben. Also zum einen dem Verarbeitenden, wie auch der Endkundschaft. Dass man einfach sicher sein kann, wenn Brillux Wandfarbe in meiner Wohnung verstrichen wird, verarbeitet wird, dann muss ich mir um meine Wohngesundheit überhaupt keine Gedanken machen.
Wie ist denn so der Einfluss, also gerade für Allergiker, wenn ich jetzt eine Wandfarbe habe, die Konservierungsmittel beinhaltet und dann den Stoff, ich kann den auch nicht aussprechen, obwohl ich allergisch dagegen bin tatsächlich, Blubberfisch.
Isothiazolinon heißt es.
Wow. Ja, genau. Wort.
Aber ich kann es jetzt trotzdem nicht wiederholen.
Es hat lange gedauert.
Einer konnte es nicht.
Lange gedauert.
Nochmal Shoutout Tobi.
Ja, liebe Grüße.
MIT.
MIT, das hat er auch gesagt.
Genau. Wenn ich jetzt in einem Raum sitze und das ist, also oder wohne, klar, da befinde ich mich oft in meinem Wohnzimmer und das ist mit dieser Farbe, die Stoff beinhaltet,
mit.
Was hat das für einen Einfluss auf mich als Mensch, wenn ich dort wohne und sag mal, ich bin wirklich 24/7 zu Hause?
Ja, das ist erstmal auf jeden Fall nicht förderlich. Also man muss sagen, nach einer gewissen Zeit dampft dieses Chlormethylisothiazolinon oder wir sagen einfach die Konservierung. Mit. Irgendwann kommt die raus und wenn man dann zigmal gelüftet hat, dann ist die irgendwann weg.
Okay.
Das dauert aber eine Zeit lang.
Mhm.
Das heißt, speziell wenn gerade frisch gestrichen wurde oder wenn gestrichen wurde und du ziehst gerade ein, dann ist die Raumluft noch gesättigt mit diesem Mittelchen. Und das ist, wenn du allergisch bist, alles andere als witzig. Und es gibt auch keine großen Studien, bei welcher Konzentration dann, das ist bei jedem auch anders, ne? bei welcher Konzentration dann allergische Reaktionen auftreten können.
Mhm.
Deswegen, sicherlich ist es nicht immer wichtig, dass Farben konservierungsmittelfrei sind, weil nicht jeder ist dagegen allergisch. Aber speziell wenn dann, so wie du, dagegen allergisch bist, dann musst du wirklich darauf achten, dass die Farben konservierungsmittelfrei sind. Und das ist auch ganz wichtig, nicht nur im Weißbereich, sondern auch im getönten Bereich.
Mhm.
Und da haben wir ja nun auch wirklich sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit reingesteckt. Wir haben ja das Ionisierungsverfahren in unseren Farbsystemanlagen zum Patent angemeldet und das ist patentiert. Dass wir also sagen können, dass nicht nur die Weißwaren konservierungsmittelfrei sind, so wie es im Markt häufig der Fall ist, sondern dass bei uns jeder erdenkliche Farbton absolut konservierungsmittelfrei zur Verfügung gestellt werden können, mit 0,0% Konservierungsmittel.
Mhm. Ich überlege die ganze Zeit, was unsere Hörer vielleicht interessieren könnte in Bezug auf die Thematik.
Alles?
Ja, aber ich versuche immer so ein bisschen zu denken, wie denkt jetzt so der Endverbraucher? Und das ist, was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ist, wenn jetzt ein Haus oder ein Haus von innen oder ein Raum von innen, um es einfacher zu machen, ein Raum von innen vor einem Jahr circa gestrichen wurde und man entscheidet sich nach einem guten Jahr für einen Anstrich mit einer konservierungsmittelfreien Farbe. Der Anstrich vorher war aber mit einer normalen Dispersionsfarbe oder mit einer nicht konservierungsmittelfreien Farbe. Du hast es vorher angesprochen, dass quasi dieser Stoff, das MIT, ausdampft aus der Farbe quasi. Mhm, ja. Wie lange dauert das und bringt das dann tatsächlich was, wenn man einen.
Das überstreicht,
wenn man du? Das da mit einer konservierungsmittelfreien Farbe überstreicht? Mhm. Ist vielleicht eine bisschen freche Frage, das tut mir leid.
Nee, überhaupt nicht.
Aber interessant.
Ich finde das.
Nein, einfach ausgleichen, ist kein Problem. Quatsch, nein.
Das ist keine freche Frage, das ist nur eine Frage, die man unheimlich schwer stichfest beantworten kann. Mhm. Weil da so viele, für mich, gerade für mich als Techniker, da so viele Variablen mitspielen, wodurch ich keine wirkliche harte Aussage treffen kann. Mhm. Also ich habe natürlich eben den Umstand, den Fabian eben auch schon gesagt hat, dass das meiste natürlich relativ schnell ausgast, gerade
das
ein MT.
Das hat mich auch gefragt, also wie lange dauert das, bis das rausgeht?
Ja, das kann man schwierig ja gar nicht sagen. Ja. Habe ich jetzt gerade in dem Raum gerade 10 Grad und eine relative Luftfeuchtigkeit von 20% oder habe ich gerade einen Raum, der hat 20 Grad und ich habe aber irgendwie 85% Luftfeuchtigkeit?
Stimmt, und ich glaube, es kommt ja dann auch ein bisschen drauf an, wie groß ist der Raum.
Ganz genau. Richtig.
Wie groß sind die Flächen, die gestrichen wurden?
Ja. Luftaustausch ist ein Riesenthema. Ne? Mhm. Wird wirklich Stoß gelüftet oder lüfte ich nur, also da fängt es dann auch schon an mit Thermodynamik. Mhm. Ne? Also da kann man ganz
keine tief, fundierte Aussage.
Genau, aber da treffen. Kann man keine fundierte Aussage treffen, wie lange es dann wirklich dauert, weil man eben ja auch nicht genau sagen kann, wann ist es für diesen einen Menschen noch spürbar oder löst eine allergische Reaktion auf.
Mhm.
Ne, da ist ja dann auch wieder jeder Mensch unterschiedlich. Man weiß eben nur, dass es eben Stoffe gibt, die eben einen höheren Dampfdruck erzeugen.
Mhm.
Also Topfkonservierer wie das MIT und andere Stoffe, die eben weniger Dampfdruck auslösen, wie das BIT, Benzisothiazolinon.
Mhm.
Sind ja beides Stoffe, die eben sehr üblich sind.
Ich bin so
sind.
Begeistert, wie gut ihr diese Sachen aussprechen könnt.
So selbstsicher.
Ja, voll, ohne so sich kurz zu, vorher sich zu konzentrieren, wie spreche ich das jetzt am besten aus?
100 Mal vom Spiegel geübt.
Ehrlich?
99 Mal den Spiegel abgewischt danach.
So ungefähr.
Und das sorgt eben dann dafür, dass man das noch nachweisen kann. Es hat aber auf der anderen Seite ja auch damals seinen Vorteil gehabt oder hat ihn ja dann auch heute manchmal noch. Wobei es halt heute dann nicht mehr in den Mengen eingesetzt werden kann, wo es eben diese Vorteile ausspielt in der Topfkonservierung.
Mhm.
Ne, wenn ich einen Stoff habe, der einen Dampfdruck erzeugt, dann ist eben der Vorteil, dass er diesen dann, dass ich das dann auch so nutzen kann, dass ich mit einem MIT auch den Kopfraum, also den Luftraum zwischen nassem Material und Gebindedeckel quasi mitkonserviere.
Mhm.
Jetzt ist nur der Nachteil, es erzeugt auch so Dampfdruck, sorgt dadurch natürlich für erheblich mehr allergische Reaktionen im Verhältnis und ist dadurch auch gesetzestechnisch schon wesentlich stärker reglementiert. So dass es diesen Vorteil eigentlich gar nicht mehr so ausspielen kann.
Mhm.
Ne? Also da braucht man ja auch kein Geheimnis drum machen, dass eine Farbe vor 20 Jahren noch andere Haltbarkeiten hatte oder man anders mit ihr umgehen konnte. Mhm. Denn die Haltbarkeit ist auch heute noch sehr gut, wenn ich mit dem Material entsprechend umgehe.
Du meinst jetzt bei Anbruchgebinden?
Bei Anbruchgebinden, ja, genau.
Genau.
Also ich habe es ja so, unser Gebinde hat ja so erstmal 60 Monate Lagerstabilität.
Mhm.
Das hat es vor 10 Jahren und das hat es auch jetzt nach der konservierungsmittelfreien Umstellung noch.
Mhm.
Also da ändert sich für den Maler rein gar nichts. Nur mit den Jahren wurde es eben immer weiter so, dass die Gebinde nicht mehr überkonserviert werden konnten. Also früher wurden noch so viel Konservierungsmittel eingesetzt, durften auch noch eingesetzt werden, dass man quasi eine Verdünnung mit Wasser, mit Stadtwasser mitkonserviert hat. Denn so ein Stadtwasser ist nicht keimfrei.
Mhm.
Das ist für einen Menschen völlig unbedenklich und ich kann das trinken. Aber es ist keineswegs keimfrei. Und von daher muss man da mittlerweile einfach ein bisschen mehr zusehen, dass man zum Beispiel nicht mehr die Gebinde komplett verdünnt und dann so aufs Lager stellt. Oder dass ich aus dem Gebinde immer direkt herausarbeite und dann noch ein Anbruchgebinde überstehen lasse. Weil wenn man so ein Grundverständnis für mikrobiellen Geschichten hat, kann man sich vorstellen, wie viel Bakterien und Keime sich in so einer mehrfach genutzten Malerrolle ansammeln. Mhm. Das ist natürlich ein Bakterienherd. Und wenn ich damit dann in das Gebinde reingehe, bringe ich dadurch natürlich Bakterien rein. Und da hat man heute dann eben nicht mehr die Möglichkeit, das quasi zu überkompensieren von Werk aus. Und deswegen spielt da sich dann zum Beispiel auch der Vorteil von der Konservierungsmittelfreiheit aus. Denn tendenziell können wir sagen, ist es im Nassmaterial so, dass wir durch den hohen pH-Wert besser konservieren, wie es bisher jetzt in den letzten Jahren der Fall war oder noch möglich war.
Mhm. Spannend.
Das ist echt ein interessantes Thema, ja.
Gibt es eigentlich auch so Fragen, die euch die Betriebe oft stellen oder die Anwender?
Ja, da gibt es Fragen. Die sind dann, die gehen dann ab und zu mal so in die Richtung, ja, warum brauche ich das denn überhaupt? Und da kommt dann wieder dieser Fakt, okay, das ist eine super
schwierige... Das glaube ich, dass das so eine Frage ist, die oft kommt.
Für was will ich damit?
Genau. Ja, das ist auch ein super schwieriges Thema, muss man ehrlicherweise sagen. Und da muss man, wenn man von Grund auf aufklären wollte, dann müsste man wieder diese schwierigen Worte in den Mund nehmen, Isothiazinon und Kontaktallergie und bla und Lirum und Larum. Und das muss der Maler ja erstmal verstehen und dann auch so fit in der Materie sein, um dann einen sensiblen Endkunden, der ja dann im Zweifel auch noch super informiert ist, um dem dann das dann auch noch zu erklären. Und davor, das unterstelle ich mal, haben einige Betriebe auch, ich will nicht sagen Angst, aber vielleicht Respekt.
Okay.
So, und dann beschäftigt man sich vielleicht auch mit dieser Thematik gar nicht unbedingt. Noch nicht, denn ich glaube, um diese Thematik kommt niemand drum herum. Mhm. Das mag vielleicht jetzt noch funktionieren, aber wenn wir mal 2, 5 oder sagen wir 10 Jahre weitergehen, dann, also spätestens dann kann man da um diese Thematik keinen Bogen mehr machen. Dann muss man sich damit beschäftigen, weil einfach in der Gesellschaft sicherlich dieses Bewusstsein für wohngesunde Produkte noch weiter gestiegen ist. Und ja, dann muss da eigentlich jeder auch Rede und Antwort stehen können.
Das wäre so meine nächste Frage gewesen, ob es da also nicht eine Pflicht, sage ich jetzt mal, wird, weil es irgendwie auch durch Normen oder so, keine Ahnung, festgelegt wird, sondern ob das eher so ein Kriterium vielleicht auch sein wird, für Betriebe da aufzuklären. Und jetzt habe ich gleich kurz den Faden verloren, aber vielleicht könnt ihr da schon mal ein bisschen einsteigen.
Dazu?
Ja, also da geht es ja wieder in Richtung Gesetzgeber und Normrichtlinien. Man geht ja jetzt in dem teilfreiwilligen Bereich schon in die Richtung, dass man sich Wohngesundheit und auch die Nachhaltigkeit von den Produkten anschaut. Muss man immer voneinander trennen, aber es wird eben oft gerne miteinander in den Mund genommen. So ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel, dass ich, wenn ich eine KfW-Förderung für mein Eigenheim möchte, was glaube ich vielen ein Begriff ist, muss ich da auch schon im Rahmen eine QNG-Zertifizierung dann zum Beispiel umsetzen oder darf nur Produkte einsetzen, die eben QNG geeignet sind, wenn ich da eine gewisse Förderung erreichen möchte. Und so wird da eben dann auch zum Teil passiv Druck ausgeübt. Und es ist nicht undenkbar, dass man vielleicht irgendwann auch in die Richtung geht und sagt, ja, das ist untersteht der Aufklärungspflicht meines Malers, mich darüber zu unterrichten, dass Produkte eingesetzt werden, die Konservierungsmittel enthalten, wenn es doch eigentlich die Möglichkeit gibt, gleichwertige Produkte einzusetzen, die eben keine Konservierungsmittel enthalten. Mhm. Das ist nicht undenkbar, dass das da mal hingeht. Ja.
Ja, und hinzu kommt noch, wenn ich dann im öffentlichen Bereich bin, öffentliche Ausschreibung, was Felix ja auch gerade sagte, genau, das wird nach DGNB Stufe 4 oder nach Blauer Engel oder einfach nur konservierungsmittelfrei ausgeschrieben, ja, dann muss der Hersteller halt auch zusehen, dass er dem Maler die Farbe noch verkaufen kann, wenn der Maler für dieses Objekt anbieten will. Wenn ein Hersteller diesen Trend hin zu konservierungsmittelfreien Produkten verpasst hat, dann kann er irgendwann auch einfach nichts mehr verkaufen, weil der Markt das fordert. Ganz, ganz einfach. Ob der Gesetzgeber irgendwann hingeht und sagt, Konservierungsmittel sind jetzt gänzlich verboten, das wissen wir nicht.
Ja.
Also die Chance besteht durchaus. Denn,
kann sich vorstellen.
Vor, weiß nicht, 20 Jahren war noch die hundertfache Menge erlaubt seitens der Gesetzgeber. Ob das irgendwann gen Null tendiert, bleibt abzuwarten.
Also ihr rechnet schon damit, dass sich konservierungsmittelfreie Produkte im gesamten Markt durchsetzen werden, oder?
Ja, ja, definitiv. Mhm. Die Frage ist, wie lange das dauert, aber auf lange Sicht hin wird das auf jeden Fall so sein. Da sind wir uns sehr sicher.
Mhm.
Wenn man uns fragt, gibt es ja auch keinen Grund, es nicht zu tun. Wir haben Produkte, die unserem Qualitätsniveau entsprechen, was wir dem Maler, was wir dem Endverbraucher bieten wollen. Und das können wir auch konservierungsmittelfrei.
Mhm.
Cool.
Gibt es die Produkte, die jetzt umgestellt worden sind, gar nicht mehr mit Konservierungsmitteln?
Kein Restbestand?
Auch so, und was habt ihr damit gemacht? So eine doofe Frage von mir.
Das ist überhaupt keine doofe Frage. aber auch das ist eine Frage, die ich gar nicht, doch, die kann ich relativ eindeutig beantworten. Doch, sie gibt es noch. Ganz vereinzelt. Der Grund ist simpel. Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr umgestellt oder vor knapp einem Jahr. Wir haben hier ein sehr großes WVZ mit 60.000 Palettenstellplätzen. Wir haben 200 Niederlassungen, die jeweils ein paar tausend Palettenstellplätze haben. Und wir brauchen natürlich eine gewisse Zeit, gerade auch bei den langsamen Dreher, bis die sich abverkauft haben. Das heißt, ja, es kann durchaus sein, dass in der Niederlassung XY im hintersten Regal noch irgendwo ein herkömmlich konserviertes Produkt steht.
Mhm.
Das aber natürlich nicht gekennzeichnet. Das nicht als konservierungsmittelfrei gekennzeichnet ist.
Mhm.
Das kann durchaus sein. Aber das werden nur noch einzelne Produkte sein.
Restbestände.
Verkauft ihr die dann auch noch?
Ja, die verkaufen.
Gibt es dann Rabattcodes? Weil altes Sortiment, 50%.
Die sind ja nicht frisch aufgetragen.
1, 2, 3.
Die sind ja nicht schlecht. Also das, was wir die letzten Jahrzehnte getan haben, war ja nicht verkehrt.
Ja.
Wir haben jetzt nur den Hebel umgelegt und haben quasi auf die Zukunft umgestellt.
Ja.
Und sind quasi für die Zukunft gewappnet. Das ist der einzige Grund.
Okay. Habt ihr da noch weitere Innovationen in Zukunft geplant? Ist da gerade was im Gange, während wir hier sitzen?
man könnte ja denken, dass wir jetzt dieses Großprojekt abgeschlossen haben. Wir legen uns jetzt zurück, nehmen alle ein halbes Jahr Urlaub.
Das denken wir nicht.
warum eigentlich nicht?
Aber schon,
nein,
gell?
Spaß beiseite. Vom Grundsatz her, Stillstand bedeutet Rückschritt, logischerweise. Wir haben jetzt unsere Pflicht getan, sind damit sehr erfolgreich gewesen. Natürlich haben wir noch weitere Ideen und Gedanken, aber da möchte ich gerade nicht weiter in die Tiefe gehen.
Schade. Dann kommen wir halt nochmal wieder.
Ja.
Nein, also wir haben,
wenn's soweit ist.
Wir haben weiterhin gut zu tun, ich sag's mal so.
Okay, gut. Ja. Und wir dann danach auch.
Bestimmt.
Wieder.
Gibt es Produkte, bei denen es schwierig ist, die konservierungsmittelfrei herzustellen?
Ja, also es gibt so einzelne Sonderprodukte, bei denen das auch nach dem heutigen Stand einfach nicht möglich ist.
Mhm.
Das sind zum Beispiel Produkte, die eine sperrende Wirkung haben. Also zum
Isolierfarbe,
Beispiel, genau, sowas. Isolierfarben, wenn ich zum Beispiel eine Raucherwohnung habe, bei denen ich eben diese gelblichen Verfärbungen isolieren möchte, da ist man heute noch nicht in der Lage, das entsprechend zu isolieren.
Mhm.
Sind auch so Industrielacke da dann der Fall oder kann man die auch konservierungsmittelfrei machen?
Ja, Lacke muss man nochmal
ja
als ganz anderes Thema sehen.
Also Lacke so allgemein?
Genau, Lacke allgemein muss man sagen, dass man da noch nicht so weit ist wie jetzt bei Innenfarben. Ja.
Mhm. Also es gibt auch konservierungsmittelfreie, wasserbasierte Lacke. Habt ihr die auch?
Nein.
Nee.
Ist es möglich oder? Ach, ihr forscht da dran bestimmt gerade. Nein, Quatsch.
Das weiß ich nicht.
Okay, oh Mann, okay.
Man muss fairerweise sagen, Felix und ich, wir sind tatsächlich, weiß nicht, darf ich uns Fachleute nennen? Ich mach das jetzt mal.
Experten.
Wir nennen uns Experte für den Bereich Innenfarben und Fassadenfarben. Mhm. Und wir haben noch andere Teams, das sind echte Spezialisten im Bereich
Lasuren und so.
Die müsste man jetzt hier mal zu Rate ziehen. Ich glaub,
aber so weit wollen wir auch gar nicht gehen. Wir wollen das Gespräch doch nur in die Länge ziehen jetzt hier.
Wir können hier nicht alle 1500 Mitarbeiter einladen.
So viele? Ach, schade eigentlich.
Wie viele Leute sind hier am Standort?
Das ist jetzt wieder eine ganz andere Abteilung.
Gute Frage.
HR.
1000?
Ja, 800? Das ist mein letzter Stand.
Irgendwie sowas.
Ja.
Wie viel?
Ich glaube 800.
Ja.
Aha, okay.
Ja, ungefähr.
Schätzungsweise. Nicht, dass ich was Falsches
sage.
Ja.
Mhm. Cool.
Disclaimer, keine belastbare Information.
Gut.
Ich sag immer ganz gerne, wenn wir so fachliche Themen haben, über die wir sprechen mit unseren Gästen. Wir sind ja auch ein persönlicher Podcast.
Mhm.
Habt ihr spezielle Hobbys, wenn ihr gerade vom Prilux nach Hause kommt und jetzt erstmal Feierabend ist? Also, dass wir euch vielleicht so ein bisschen privat auch noch kennenlernen.
Und die wichtigste Frage, die ihr uns beantworten müsst? Nein, nicht Lieblingslied,
Lieblingsfarbe.
Sondern nein, Lieblingspizza. Das ist die wichtigste Frage
und
heute.
Und Lieblingsbuchstabe.
Okay.
Aber dann musst du auch die Frage stellen, ist Pizza Hawaii erlaubt oder nicht?
Also das hatten wir schon mal das Thema und ich habe auch Nein gesagt.
Ich sage, das ist Gottes Liste.
Jetzt fangen wir erstmal ganz einfach mit Hobbys an.
Das ist bei mir sehr eindeutig. Ich spiele seit über 20 Jahren aktiv Billard. Das ist vielleicht nicht so das gängigste Hobby. Aber
wir haben gestern Billard gespielt. Wir waren nämlich im Bewohnen zu Gast gestern und wir haben in Münster übernachtet. Und da gibt es ja auch in dem Hotel gibt's auch das B-Spielen unten. Und da haben wir gestern auch Billard gespielt.
Und ich habe ihn abgezockt.
Kira hat mich haushoch abgezogen. Das war richtig ehrenlos. Ich habe gar keinen Spaß gehabt.
Hat geweint.
Dann gebe ich dir gleich direkt ein Eintrittsformular für unseren Verein.
Okay, sorry, wir haben dich unterbrochen.
Nee, das war mein Hobby.
Also, ach so, okay.
Ja, es ist ein großes Hobby.
Dann Lieblingspizza?
Meine Lieblingspizza, Tonno e Cipolla. Thunfischundzwiebeln. Ich spreche kein Wort Italienisch übrigens.
Aber es klang gut.
Das klang gut. Ich habe sie voll abgekauft.
Ich esse die so häufig, deswegen lese ich das andauernd. Mit Oliven. So, jetzt bin ich fertig.
Ja, bei mir ist das ungefähr so vielseitig wie mein Job auch. Also ich bin generell, glaube ich, ein Mensch, der ziemlich begeisterungsfähig ist. Von daher sind meine Hobbys ganz wild verteilt. Von 3D-Druck. Ich habe mal Drohnenrennen geflogen. Das ist
das finde ich richtig cool.
Ist es ansonsten jetzt dieses Jahr tatsächlich, hat mich das Dartspielen angesteckt, diese WM. Ich habe immer nur so ein bisschen zugeschaut und jetzt hat es mich aber diese WM auch selber als Spieler erwischt und ich bin regelmäßig am Darten zu Hause.
Cool.
Das haben wir gestern auch ausprobiert.
Wir haben gestern auch versucht zu darten.
Diese Parallelen gerade.
Ja.
E-Dart-Automaten, ne?
Ja.
Ja.
Hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ich fand Billard viel Dart cooler.
Dart finde ich auch nicht so witzig. Billard ist cool, ja.
Aber ich hatte auch das Gefühl, dass ich habe schon mal Dart gespielt und es gibt ja da ganz viele verschiedene Arten von diesen Pfeilen.
Ja.
Und die beim Bewohnen, die waren mir ein bisschen zu leicht. die flogen nicht so gut. Ja.
Naja. Ich war einfach zu schnell.
Wir wollen nicht haten, das war super dort.
Und dann Lieblingspizza?
weiß ich nicht. Wenn ich mich festlegen müsste, dann eine Pizza mit Salami, Oliven, gerne ein bisschen eine scharfe Salami, ein bisschen Pepperoni drauf. Ja.
Perfekt.
Das klingt nach einer guten Pizza.
Ach, Pizza Hawaii, ja oder nein? Hat mir das jetzt schon beantwortet, wir zwei schon.
Pizza Hawaii, ja oder nein?
Mir ist das, jeder soll machen, was er mag, aber mir würde sie nicht auf den Teller kommen.
Mhm.
Ist mir total egal.
Mich nervt die Diskussion mittlerweile auch ein bisschen.
Mich nicht.
Weil es gibt ja da zwei Schulen. Die einen, also es gibt, glaube ich, weniger Leute, die sagen, nein, geht gar nicht, als Leute, die sagen, es ist mir einfach komplett egal, esst einfach, was ihr wollt.
Nur ganz Italien.
Ja.
Weil ich war mal in Italien und da gab es auch eine Pizza Hawaii auf der Speisekarte.
Für 100 Euro.
Die kostete 1000 Euro.
Oh. Ja, ja.
Ja.
Bei uns
das haben wir auch im Podcast schon mal gesagt, tatsächlich. 1000 Euro.
Ja, stand 1.000 dahinter.
Bei uns im Dorf gibt es auch so eine Pizzeria, die bietet auch eine Pizza Hawaii an. Die kostet, glaube ich, 95 Euro. Und, und da steht unten dran, wenn sie uns mögen, dann bestellt diese Pizza bitte nicht. Das fand ich auch lustig.
Obwohl man dann gut verdienen würde dran.
Obwohl man vermutlich gut verdienen würde. Gut.
Wir haben, glaube ich, unseren Leitfaden wie ich es genannt habe.
Ein bisschen überstrapaziert.
Überstrapaziert und aber auch abgehandelt. Das ist ja das Wichtigste. Habt ihr denn noch Fragen an uns?
Total.
Wir werden so gern interviewt.
Ja, wir werden aber viel lieber interviewt.
Nein, ich interviewe lieber.
Nein, aber Quatsch. Das war nur Spaß.
Wir werden ab und zu auch gern interviewt. Ja. Aber wenn ihr keine habt, ist auch okay.
Ist in Ordnung.
Dann gehen wir draußen oder drinnen Sport. Ich mache ja auch sehr gern Sport.
Draußen, weil ich spiele Tennis und ich finde es draußen viel cooler.
Draußen.
Auch im Winter?
Ja, im Winter, vor allem im Winter.
Gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung.
Na gut, Tennis im Winter draußen ist schwierig. Aber sonst allgemein lieber draußen, ja. Definitiv.
Oh, sehr schön.
Ja. Ach so, was das Schwimmen angeht, lieber im Meer draußen als irgendwie im Hallenbad.
Nee, da bin ich komplett andersrum.
Hallenbad, bäh.
Hallenbad for the win.
Ja, also wenn man, also ich kann schon verstehen, ich habe mal auch eine Zeit lang so ein bisschen so Volksdistanz-Triathlon-mäßig was gemacht.
Was machst du alles?
Ja, ich sag ja, durchaus begeisterungsfähig.
Das ist aber cool.
Letztes Wochenende habe ich noch so ein Drohnenrennen geflogen, dann habe ich einen Triathlon gemacht, ach Gott.
Und wenn man da, finde ich, also ich finde im Meer Freiwasserschwimmen macht mir sehr viel Spaß, aber es ist wesentlich schwieriger, da den Rhythmus zu finden, wie wenn man jetzt in der Halle schwimmt.
Ja gut, aber so Schwimmen nur hobbymäßig, das ist ja...
Planschen im Meer ist schöner.
Ist schon schöner, ja.
Nee.
Ich hatte gerade noch eine Frage. Ich habe oftmals so kurze Blitzeinfälle, die ich dann sofort wieder vergessen habe. Aber die war eigentlich ganz cool.
Vielleicht war sie einfach nicht so wichtig.
Wichtig war sie auch nicht, aber okay. Cool.
Okay. Vielleicht können wir das ja in einem Part 2 machen.
Da, jetzt ist mir wieder eingefallen. Hast du schon mal Bungee-Jumping oder Fallschirmsprung oder sowas ausprobiert?
Einen Fallschirmsprung habe ich tatsächlich gemacht.
Bungee-Jumping nicht?
Nee.
Also dann im Sommer?
Ja, nee, mein Fuß, der ist nicht mehr so ganz,
ganz man muss wie da, neu. Ja.
Und deswegen habe ich nicht mehr ganz so das Bedürfnis danach, mich an den Füßen dann irgendwo runterzuschmeißen.
Bist du schon mal Bungee gesprungen?
Nee, aber ich habe am Kühlschrank noch einen Gutschein für einen Fallschirmsprung hängen.
Du musst mir, ich gebe dir später meine Mail, wenn du das irgendwann mal gemacht haben solltest mit dem Bungee-Sprung, ja. Mich oder interessiert... Fallschirm ist, finde ich auch super interessant, aber mich interessiert beim Bungee-Sprung, ist es gut für den Rücken? Fühlt man sich danach gut? Weil man ja schon so ein bisschen in die Länge gezogen wird.
Die Wirbel sind dann auf jeden Fall wieder frei.
Ja.
Nein, weiß ich glaub, wenn nicht, man aber gegen, könnte ich mir vorstellen.
Wenn man gegen eine Bergwand knallt, wahrscheinlich nicht, aber
sonst vielleicht schon. Nee, aber ich meine jetzt beim Bungee-Jumping, wenn man jetzt sich nicht unbedingt dabei verletzt.
Weißt du was? Frage an unsere Zuschauer draußen.
Ja, Zuschauer vor allem, ja. Zuhörer. Hallo, könnt ihr mich sehen?
Zuhörer. Ist Bungee-Jumping gut für den Rücken?
Ja, das
Ben weiß es bestimmt.
Ben weiß es sicher. Wir wollen, hat bei mir wirklich eine rein medizinische, ein rein medizinisches Interesse.
Sonst fragt keiner.
Weil mich das ein bisschen, ja, beschäftigt mich schon seit langer Zeit.
Hoffst du denn dadurch wieder gesund zu werden oder hast du Angst, dadurch noch kaputter zu werden?
Nein, ich habe nämlich...
Die Intention dahinter...
Ja, das interessiert mich, ich habe mich nicht ganz verstanden. Ja.
Ich habe seit so einem guten... Dreivierteljahr habe ich ein bisschen Probleme mit dem Rücken und springe da halt zum Doktor und bla bla. Und mich hat interessiert, würde das was bringen? Weil ich halt so verspannt bin manchmal.
Du willst es dir verschreiben lassen. Jetzt mit dem Schuh draus.
Ich wollte mal fragen, ob ich da so einen Jochen-Schweizer-Gutschein für verschrieben bekommen kann. Von der Krankenkasse.
Steile These, ich bin kein Mediziner, aber gegen Verspannung hilft's nicht.
Mann.
Weil ich ja durch die Anspannung und diesen Ruck
noch mehr
werde ich ja den verkürzten Muskel oder den blockierten Muskel vermutlich nicht lösen.
Einmal im Leben schlau sein. Stimmt, das macht total Sinn.
Aber gibt es nicht auch die Theorie, Verspannung gegen Verspannung soll helfen?
Ich habe keinen blassen Schimmer, von was du redest.
Da gab es mal von Stern so eine Piep.
Piep.
So eine, die hat immer so Videos gemacht und die hat gesagt, man soll die Schultern so anspannen, wenn man die verspannten Schultern hat, locker lassen und dann hat mein Papa gesagt, ja, das ist Verspannung gegen Verspannung.
Ja, anspannen gegen Verspannung, genau, das ist um den Blutfluss wieder
anzuregen. Genau, anspannen, danke. Ja, das ist hier
um die Durchblutung
das ist der
zu fördern.
Das ist der Begriff, der hier falsch war.
Kann das auf jeden Fall helfen. Ansonsten Mobility.
Oh, ich habe halt wirklich die Hoffnung gehabt, wenn ich das irgendwann mal mache, wenn ich mal Bungee gesprungen bin, dass es da einmal so durchknackst, so und dann ist alles wieder gut.
Wie soll das machen?
Ja, so.
Ja, das.
Also wenn das
machen wollen, dann war's gut.
Dann wenn vielleicht den Chiropraktiker vor dem Bungee-Jumping mal ausprobieren.
Oh Mann. Na ja, gut, jetzt haben wir am Ende noch ein bisschen Quatsch erzählt.
Das ist ja das, worum es auch geht.
Ja.
Infos, Spaß und
gute Laune. Wir sind ja auch Feel-Good-Manager.
Na du, ich eher nicht. Wobei ich viel öfter gute Laune habe als du.
Das stimmt, ja.
Und heute bei dem Wetter.
Aber so von außen klingt er immer netter als ich, obwohl es eigentlich genau andersrum ist.
Das fällt dir ein.
Das Mobbing kommt dir auch nie zu kurz. Okay.
Gut.
So, wollt ihr noch abschließend was sagen? Weil ich würde mich verabschieden, weil immer die Gäste das letzte Wort haben.
Mhm.
Und dann hört ihr von mir für heute nichts mehr.
Genau. Ja, ich bedanke mich auch für die schlauen Fragen und für den netten Umgang.
Yeah.
Also war meine Podcast-Karriere. Premiere, wollte ich sagen. Komm auch schon völlig durch den Wind.
Die Karriere kommt jetzt.
Ich hab noch das Bild im Kopf, wie er seinen Rücken da irgendwie langzieht.
Du hast ihn verstört. Toll.
Verstört, zerstört.
Wir dürfen
alles
nie wieder herkommen.
Nein, vielen Dank.
Mann.
Ihr seid jederzeit herzlich willkommen für Part 2.
Yes, das wollten wir hören.
Es ist ja theoretisch im Prilux Part 2.
Stimmt, das ist Prilux Part 2. Okay.
Aber ein ganz anderes Thema als letztes Mal.
Ja, richtig.
Und wenn ihr bis hier gekommen seid, dann vielen Dank fürs Zuhören.
Und herzlichen Glückwunsch.
Oh, du bist so professionell.
Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt
Frisch aufgetragen,
der
Maler-Podcast.
Tschüss.